Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Gestern tagte der Aufsichtsrat des Industrie- und Stahlkonzerns ThyssenKrupp und was am späten Abend dann als Beschluss veröffentlicht wurde, das ließ aufhorchen. Schwache Geschäftsbereiche sollen abgestoßen werden und der Verkauf dieser Firmenteile betrifft immerhin rund 20.000 Mitarbeiter. Das sind herbe Zeiten für viele Beschäftigte des Essener Traditionskonzerns. Was darüber hinaus beschlossen wurde und wie das heute alles erläutert wurde, mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem auf die deutsche Industrie und den Stand bei digitalen Technologien schauen und uns mit der Jahresbilanz des Autozulieferers Webasto beschäftigen werden, der nicht nur unter wirtschaftlichen Aspekten wegen seiner Panorama- und Schiebedächer für Autos bekannt ist, sondern weil es hier ja bei einem Mitarbeiter des Unternehmens den ersten in Deutschland nachgewiesenen Corona-Fall gab. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Schauen wir zunächst auf den Ruhrkonzern ThyssenKrupp, der in den vergangenen Jahren ja schon einige Male umgebaut oder umstrukturiert wurde. Immer mit dem Ziel, endlich mal Boden unter den Füßen zu bekommen, nach dem Desaster der Großinvestitionen in den USA und in Brasilien, die in den Sand gesetzt wurden und zu dieser katastrophalen finanziellen Lage des Konzerns führten. Jetzt wird ein neuer Anlauf genommen und dazu hat die Firmenchefin heute Stellung bezogen. Jörg Marksteiner hat zugehört.
Es ist eine regelrechte Schrumpfkur, die sich ThyssenKrupp zur Sanierung verordnet hat. Firmenteile mit 20.000 Mitarbeitern will der Konzern abgeben. Wobei, auch ein Konzern will das über 200 Jahre alte Traditionsunternehmen künftig gar nicht mehr sein.
Weg von dem Begriff Konzern hin zum Begriff Unternehmensgruppe. Künftig ist ThyssenKrupp eine Unternehmensgruppe.
Mit mehr oder weniger selbstständigen Firmenteilen, sagte Unternehmenschefin Martina Merz. Nicht mehr zur Gruppe gehören, sollen etwa der Bau von Fabriken. Auch ein Teil der Autoteileherstellung soll weg, genauso wie ein Edelstahlwerk in Italien. Einzelnen Standorten droht sogar die Schließung, wie der Bautechnik oder dem Grobblechwerk in Duisburg mit 800 Mitarbeitern, für den Fall, dass sich kein Käufer findet. Doch das ist noch nicht alles. Auch für die Werften mit 6.000 Beschäftigten und sogar für die Stahlsparte mit allein 28.000 Mitarbeitern wird zusätzlich nach Partnern gesucht. Für mögliche Fusionen. Streng genommen wieder gesucht, denn ein erster Versuch für eine Stahlfusion war am Veto der EU-Kommission gescheitert. Ob es nun einen neuen Anlauf gibt, das soll sich innerhalb von einem Jahr zeigen.
Ich denke, Corona hilft jetzt auch ein Stück weit, eine Problemlösung zu erzwingen, wo sie bisher entweder an Egos oder an, würde ich mal sagen, Denkverboten, kulturellen Hürden und sonst wie gescheitert ist.
Alle Optionen seien möglich. Sogar, dass ThyssenKrupp die Mehrheit an der traditionsreichen Stahlsparte abgibt. Auch das sei vorstellbar, sagte Firmenchefin Martina Merz. Für die stolzen und arbeitskampferprobten Mitarbeiter ist das bislang unvorstellbar. Und so rief diese Ansage denn auch gleich die IG Metall auf den Plan. NRW-Chef Knut Giesler zog bereits rote Linien.
Für uns ist eine Minderheitenbeteiligung beim Stahl bei ThyssenKrupp nicht vorstellbar. ThyssenKrupp kann beim Stahl nicht der Juniorpartner sein. Stahl ist die DNA von ThyssenKrupp und eine DNA verlässt man nicht so einfach.
Insgesamt signalisierten die Arbeitnehmervertreter aber Zustimmung zu den Umbauplänen. Auch sie wissen, nach Jahren der Dauerkrise kann es sich der Stahl- und Industriekonzern nicht mehr leisten, weiter Jahr für Jahr Geld zu verbrennen. Für Aktionärsschützer und ThyssenKrupp-Kenner Marc Tüngler kommen die jetzt verkündeten harten Einschnitte denn auch nicht wirklich überraschend.
Man hat die letzten Jahre, man muss eigentlich sagen Jahrzehnte, eigentlich immer auf Kredit gelebt. Soll heißen, man hat die notwendigen Anpassungen nicht vorgenommen. Ja, und jetzt kommt alles doppelt und dreifach zusammen und zusätzlich auch noch die Corona-Krise. Und deswegen müssen jetzt sehr, sehr harte Einschnitte her, sonst hat ThyssenKrupp gar keine Chance mehr.
Durch die Corona-Folgen sind bei ThyssenKrupp in den vergangenen 6 Monaten Verluste von mehr als 1 Milliarde Euro angefallen. 25.000 Mitarbeiter weltweit sind in Kurzarbeit, Werke mussten vorübergehend geschlossen werden. Und viele finanzielle Reserven gibt es nicht mehr. Den wertvollsten Firmenteil, den Bau von Aufzügen, den hat ThyssenKrupp bereits verkauft. Dafür gibt es im Sommer einmalig 17 Milliarden Euro. Mit dem Geld sollen Löcher gestopft, Schulden getilgt und ein KfW-Kredit zurückgezahlt werden. Was dann noch übrig bleibt, soll nur dort investiert werden, wo es auch die Aussicht auf Gewinne gibt, hieß es heute beim Noch-Konzern.
Jörg Marksteiner zum geplanten Schrumpfkurs von ThyssenKrupp. Wie kommen diese Pläne des Aufsichtsrats und der Konzernleitung an der Börse an? Mit dieser Frage begrüße ich jetzt Claudia Wehrle zur Berichterstattung über das Geschehen bisher in Frankfurt am Main. Frau Wehrle, wie also sieht es aus? Bleibt der Daumen der Anleger oben oder geht er nach unten?
Dass ThyssenKrupp Probleme hat, ist ja seit langem bekannt. Dass die Verantwortlichen nach vorne schauen, neu ausrichten wollen, das Unternehmen haben sie mehrfach signalisiert. Kurzum, all diese Maßnahmen, die geplanten Maßnahmen, kommen an der Börse gut an. Aktien von ThyssenKrupp 2% im Plus. Zeitweise standen sie sogar deutlich höher.
Kommen wir von dem einen Unternehmen zum Gesamtmarkt, der sich gestern ja geradezu in exzellenter Feierstimmung zeigte für Aktienbesitzer. Der deutsche Aktienindex schoss deutlich nach oben. Wird da heute noch was draufgelegt oder sehen wir erste Verkäufe und Gewinnmitnahmen?
Also zumindest zu Handelsbeginn wurde noch eine Schippe draufgelegt, die vielen Lockerungen, die Hoffnung, dass ein Impfstoff gegen das Coronavirus gefunden wird, die Hoffnung, dass es bald wirtschaftlich wieder nach oben geht, das alles sorgt bei Anlegern für Zuversicht. Aber es gibt halt keine Garantie, dass all diese positiven Erwartungen in dieser Form auch wirklich eintreffen werden. Mittlerweile ist der DAX im Minus, fällt auf 11.030 Punkte. Heute Vormittag hat das Mannheimer Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung neue Umfrageergebnisse veröffentlicht. Befragt werden Finanzmarktprofis, wie sie die aktuelle Lage einschätzen, aber auch welche Erwartungen sie für die Konjunkturentwicklung in den kommenden Monaten haben. Und kurz vor der Sendung habe ich darüber mit Andrea Scheuerle gesprochen. Er ist Konjunkturexperte bei der DK Bank. Fangen wir mit den schlechten Nachrichten an. Die aktuelle Lage wurde von den Finanzmarktprofis noch schlechter bewertet als bisher. Von Andrea Scheuerle wollte ich wissen, was sind denn die Gründe? Und hier ist seine Antwort.
Naja, sie wird etwas schlechter bewertet, aber wenn man die Schwankungsbreite dieses Indikators berücksichtigt, dann ist dieser leichte Rückgang eigentlich nicht viel mehr als eine Minischrumpfung und eine Bestätigung der schlechten Verfassung der Wirtschaft. Wir befinden uns mit minus 93,5 praktisch fast am absoluten Tiefpunkt dieses Indikators und da ist eben nicht mehr viel gegangen. Heißt, ja, die Konjunktur steht im Moment nach wie vor auf wackeligen Beinen.
Immerhin, es scheint Licht am Ende des Tunnels zu geben, so zumindest ZEW-Präsident Achim Wambach. Er rechnet damit, dass 2022 wieder ein Niveau erreicht wird, wie wir das vor Ausbreitung der Pandemie gesehen haben. Wie sehen Sie das?
Mir sind die Erwartungen tatsächlich viel zu optimistisch. Die Finanzmärkte und die Finanzmarktanalysten scheinen alles auf eine Karte zu setzen, nämlich die schnelle und unkomplizierte Erholung. Und da gibt es eben doch einiges an Belastungen. Wir sehen, dass das Abstandsgebot und die Maskenpflicht den Handel und die Gaststätten ausbremsen. Man shoppt halt nicht gerne. Man kauft gerade mal ein. Einkaufen ist die Pflichtübung, aber kein Vergnügen im Moment. Zweitens, die Bedrohung durch Corona, die bleibt und damit auch die Unsicherheit. Und das mögen Konsumenten und auch Unternehmen nicht. Wenn ich große Dinge mir anschaffe oder große Investitionen tätige, dann möchte ich nach vorne vorausschauen können. Und das kann man im Moment nicht. Und entsprechend verhalten ist der Konsum und die Investitionstätigkeit. Investitionen werden verschoben. Und drittens, Corona tobt im Rest der Welt weiter. Wir sehen im Moment, dass von Europa über die USA dieses Virus in die Schwellenländer sich ausbreitet. Regionen, die vom Gesundheitssystem auch nicht so gut aufgestellt sind wie die Industrieländer. Das heißt, die Wirtschaft wird dort stark belastet, möglicherweise Lieferketten. Und das Virus kann von dort auch wieder zurück exportiert werden in die Industrieländer.
Corona hat die Schlagzeilen bestimmt. Es gibt aber viele Themen, die ausgeblendet worden sind. Ich nenne mal die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, auch der Brexit. Wie sehr belastet das?
Der Brexit hat das Zeug, zu einem harten Brexit zu werden. Denn die Briten haben ausgeschlossen, eine Verlängerung zu beantragen und die scheint fast unumgänglich. Das heißt, die Gefahr eines harten Brexits wächst und die Gefahr handelspolitischer Auseinandersetzungen, die ist auch wieder gewachsen. Also diese Risiken darf man nicht ausklammern für die Zukunft.
Wie sehen denn Ihre Prognosen aus?
Ich empfinde es im Moment als eine große Erleichterung, dass wir vermutlich den Tiefpunkt hinter uns gelassen haben im April. Das ist schon mal eine sehr gute Nachricht. Und ich glaube, wir werden auch im Mai, Juni richtig gute Indikatoren sehen, also Zuwächse, die richtig kräftig sind. Aber man darf nie vergessen, 50% von fast nichts ist eben nicht allzu viel.
Was ist, wenn es zu einer zweiten Infektionswelle kommt?
Eine zweite Infektionswelle würde neue Shutdown-Maßnahmen erforderlich machen. und damit die Produktion, die Wirtschaft behindern. Aber sie würde auch die Gesellschaft vor eine enorme Herausforderung stellen. Und ich habe Bedenken, dass die Bevölkerung beim zweiten Mal den Lockdown genauso gut mitmachen wird wie beim ersten Mal. Insofern, das ist ein richtiges Risiko.
Sagt Andreas Scheuerle von der DekaBank.
Ja, soweit eine Einordnung zur Konjunktur aus Anlass des neuen ZDW-Index, der heute veröffentlicht wurde. Angesichts der aktuellen Lage auf dem Aktienmarkt, was Frau Werle tut oder tat sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Öffentliche Anleihen haben sich bis 2,90 Euro verbilligt. Die Umlaufrendite von minus 0,54 auf minus 0,46% gestiegen. Gold ist zurzeit recht teuer. Die Feinunze wird mit $1.733,82 gehandelt.
Einen Höhenflug gab es gestern nicht nur beim DAX. Auch der Euro zog an, wenn auch deutlich weniger spektakulär. Setzt sich diese Entwicklung heute fort?
Zeitweise zumindest aktuell der Euro bei $1.0963.
Kommen wir zurück zum Handel mit Aktien und schauen nun noch auf Branchen oder Einzelwerte. Keine guten Nachrichten gab es heute für die Autobauer in Deutschland und Europa. Wie reagieren die Anleger?
Sie reagieren enttäuscht. Die Autobranche gehört ja zu den Industriebereichen, die besonders schnell und besonders stark das Ausmaß der Corona-Pandemie zu spüren bekommen haben. Im Prinzip liegt die Branche brach. Das zeigt sich in den neuen Zulassungszahlen. So der Branchenverband ACEA Autoaktien heute über 1% im Minus.
Und nicht nur ThyssenKrupp will sich von schwach laufenden Geschäftsfeldern trennen, auch der Reiseveranstalter TUI überlegt entsprechende Schritte. Wie kommt die Überlegung an?
Zunächst wirklich ganz gut. Auch der Reisekonzern, auch die Reisebranche ist ja besonders von Corona betroffen. Wenn Hotels geschlossen sind, ja, dann fallen im Prinzip die Geschäftsgrundlage weg, sich neu ausrichten auf den Bereich, auf den Prüfstand stellen. Das macht Mut und Aktien zunächst deutlich im Plus. Zwischenzeitlich werden aber Gewinne mitgenommen.
Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Webasto und Corona, das wird wohl auf lange Zeit eine gedankliche Verbindung bleiben, nicht nur in der Wirtschaft. Denn bei einem Mitarbeiter der Firma wurde der erste Fall einer Infektion mit dem Coronavirus in Deutschland festgestellt. Mehrere andere Mitarbeiter wurden positiv getestet. Die Firmenzentrale wurde gut 2 Wochen dicht gemacht. Schlimm genug, aber schlimmer noch aus rein wirtschaftlicher Sicht war für den weltweit tätigen Familienkonzern, dass ganze Werke in China vorübergehend geschlossen werden mussten. Wie hat der Hersteller von Panorama und Schiebedächern für Autos all das weggesteckt? Und wie hat sich die Flaute der Autoindustrie auf den Zulieferer ausgewirkt? All das erfuhr unser Korrespondent für das Bundesland Bayern, Michael Watzke, bei der heutigen Vorlage der Jahresbilanz.
Mit seinen schütteren Haaren sieht Webasto-Chef Holger Engelmann nicht gerade wie Pythia aus, die Priesterin von Delphi. Aber als Orakel taugt Engelmann schon. Im Januar hatte er nach den ersten Corona-Fällen in Deutschland gesagt:
Ich denke, das bedeutet in den nächsten Monaten nicht nur was für das Unternehmen Webasto, das bedeutet im Augenblick für die gesamte Automobilproduktion etwas.
Wie recht Engelmann hatte, wurde erst ein paar Wochen später klar. Weltweit brach die Wirtschaft wegen Corona ein. Und es half nichts, dass die bayerischen Behörden den ersten deutschen Corona-Ausbruch bei Webasto in Stockdorf bei München noch gut unter Kontrolle gebracht hatten. Covid-19 kam über den Umweg Italien und Österreich doch noch nach Deutschland. Jetzt sind so gut wie alle Unternehmen und Branchen betroffen. Und Webasto-Chef Engelmann verkündete heute bei der Jahrespressekonferenz rabenschwarze Zahlen für das erste Quartal 2020.
Unser Umsatz brach um 18% ein und unser EBIT lag mit gut 40 Millionen Euro im Minus. Um es wirklich deutlich zu sagen, richtig heftig.
Dass Engelmanns Stimme hier klingt, als rufe er aus den unterirdischen Felsspalten des versunkenen Orakels von Delphi, liegt an der grausamen Tonqualität der Webkonferenz. Das Orakeln überlässt der Webasto-Chef neuerdings sowieso anderen. Gefragt nach der Jahresprognose für sein Unternehmen, wiegelt der gebürtige Krefelder ab, es gebe zu viele Unsicherheiten, um eine seriöse Aussage zu treffen.
Deshalb werde ich auch für 2020 erstmal keine Prognose tätigen. Der Höhepunkt der Krise ist noch nicht erreicht.
Der Autozulieferer Webasto, bekannt vor allem für seine Cabrio-Dächer und Autoklimaanlagen, hat arg unter dem Einbruch der Autoproduktion gelitten. Die Krise kam ausgerechnet in einer Expansionsphase mit teuren Zukäufen und entsprechend hohen Kosten. Aber die Eigenkapitalquote, obwohl gesunken, sei immer noch hoch, beruhigt Engelmann. Und das gelte auch für den Auftragsbestand. Bis Ende des Jahrzehnts stünden Aufträge in Höhe von 22 Milliarden Euro in den Büchern. Webasto investiere stark in Forschung und Entwicklung, vor allem im Zukunftsbereich Bereich Elektromobilität und man spare verschärft Kosten, sagt der Webasto-Chef und wandelt ein Donald-Trump-Zitat um. Nicht America first, sondern
Kostenmanagement first. Bei der aktuell geringen Nachfrage müssen wir deutlich Kosten senken, um unsere Liquidität zu erhalten.
Auch wenn die Tonqualität vermuten lässt, dass man in Stockdorf vor allem an der Datenübertragungsrate spart. Engelmann spricht eher von Einsparungen beim Einkauf, in der Verwaltung und beim Personal. Frei werdende Stellen würden derzeit nicht wieder besetzt. Entlassungen sind aber angeblich nicht geplant. Webasto hat sich in den vergangenen Jahren immer stärker Richtung Asien und vor allem China orientiert. Das ist, wie die Corona-Krise zeigt, Fluch und Segen zugleich. Wenig andere Unternehmen sind so stark von weltweiten Lieferketten abhängig wie Webasto. Und wie die sich in den nächsten Jahren entwickeln, das weiß höchstens das Orakel von Delphi.
Michael Watzke über die Jahresbilanz des Autozulieferbetriebes Webasto. Deutschland und Digitalität, da stellen sich bei vielen die Nackenhaare auf. Irgendwie scheint das nicht zusammenzupassen, wie nicht zuletzt der Beitrag eben ja bei den O-Tönen gezeigt hat. Immer wieder belegen Umfragen oder Untersuchungen, dass Deutschland hier international betrachtet höchstens im Mittelfeld liegt, jedenfalls nicht an der Spitze mitspielt. Aber stimmt das eigentlich noch, außer bei O-Tonleitungen? Das hat sich mit Blick auf die Industrie der Branchenverband Bitkom angeschaut. Wie ist hier der Stand der Digitalisierung? Die Studie wurde heute vorgelegt. Das Ergebnis fasst Anja Nils zusammen.
Bei Werk 5 in Berlin werden Architekturmodelle hergestellt für Wettbewerbe, Stadtplaner oder Architekten. Eigentlich begreift Geschäftsführer Gunnar Bloss sein Unternehmen als Handwerksbetrieb. Ein Großteil der Arbeit wird aber inzwischen digital am Rechner erledigt.
Da hat jeder Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz, an dem er zeichnen kann, also CAD-Zeichnungen anfertigen kann, das heißt virtuelle 3D-Modelle. Und was hier auch schon passiert, ist, dass die Maschinensteuerung auch hier am Rechner stattfindet. Das heißt, zur Produktion von bestimmten Bauteilen werden Fräsprogramme geschrieben. Das passiert auch schon hier, gar nicht mehr an der Maschine, wie es früher war.
Damit ist dieser Betrieb ein Beispiel für die fortschreitende Digitalisierung von Betrieben in Deutschland. Bei den Industrieunternehmen wird diese Entwicklung besonders deutlich, sagt Achim Berg von Bitkom, dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien, der dazu eine Studie vorlegt. Danach nutzen fast 6 von 10 Industrieunternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern spezielle Anwendungen aus dem Bereich Industrie 4.0. Vor 2 Jahren war es erst jedes zweite Unternehmen. Industrie 4.0 sei die 4. industrielle Revolution, in der die klassische Produktion mit dem Internet zusammenwächst, sagt Achim Berg.
Alle Produktions- und Arbeitsebenen werden vernetzt. Maschinen kommunizieren direkt untereinander, aber auch mit anderen Unternehmen. Also zum Beispiel weiß eine Maschine, wie viel Material auch im Lager ist. Also geht es zur Neige, wird automatisch nachbestellt. Oder auch während der Produktion prüfen Sensoren an der Maschine, ob die Maschine funktioniert und melden bei einem drohenden Ausfall vorher schon, dass etwas passieren könnte und man kann dann austauschen.
Dadurch werden die Abläufe in der Fabrik optimiert und die Produktionskosten gesenkt. 2/3 der befragten Industrieunternehmen rechnen damit, dass Arbeitsplätze für gering qualifizierte Mitarbeiter wegfallen, aber im Gegenzug neue, gut ausgebildete Fachkräfte gebraucht würden.
Diese automatisierten Prozesse ersetzen häufig auch schwere und eintönige körperliche Arbeit. Das auf der positiven Seite. Auf der Negativseite ist es natürlich so, dass hohe Investitionskosten den Einsatz von Industrie 4.0 wirklich hemmen.
Ein weiteres Hemmnis sei der Mangel an Fachkräften. Durch Corona habe die digitale Entwicklung jetzt aber trotzdem einen Schub bekommen, so Berg.
Aber diese positive Energie dürfen wir jetzt nicht verlieren. Nämlich je digitaler ein Unternehmen ist, desto schneller wird sich auch von den Folgen dieses Shutdowns und dieser Corona-Krise erholen.
94% der Befragten der Studie sehen in der Industrie 4.0 die Voraussetzung für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. 2/3 finden aber, dass es in der Politik kein ausreichendes Verständnis dafür gäbe. Und 3/4 fordern mehr Unterstützung, zum Beispiel durch eine transparentere Datenpolitik. Darüber hinaus seien schnelle 5G-Mobilfunknetze für die Digitalisierung der Industrie wichtig, genauso wie eine Förderung der künstlichen Intelligenz, allerdings nicht mit der Gießkanne.
Und Deutschland ist in einigen Bereichen ja schon wirklich weit vorne, zum Beispiel beim autonomen Fahren oder auch in der Gesundheitstechnik. Und diese beiden Bereiche sollten eigentlich besonders gefördert werden, weil hier können wir unseren Vorsprung weiter ausbauen bzw. halten.
Zurzeit nutzt bereits jedes 7. Industrieunternehmen künstliche Intelligenz, zum Beispiel indem mithilfe von Algorithmen und Sensoren der Betrieb von Maschinen überwacht wird oder durch Roboter, die ihre Arbeitsabläufe selbstständig je nach Erfordernissen ändern und anpassen können.
Anja Nehls über eine Bitkom-Studie, wie digital Deutschlands Fabriken sind. Und dann fiel heute noch eine Entscheidung über eine große Messe in Deutschland, ob sie stattfindet oder nicht, nämlich die Funkausstellung in Berlin. Carsten Zumack berichtet.
Trotz Corona-Pandemie soll die internationale Funkausstellung IFA in Berlin auch in diesem Jahr stattfinden. Anfang September allerdings ohne Privatbesucher. Die zuständigen Behörden hätten grünes Licht gegeben, teilte die Messegesellschaft am Mittag mit. Die Veranstalter haben wegen der aktuellen Kontaktbeschränkungen ein Alternativkonzept erarbeitet. Es sieht vor, dass die weltgrößte Technikmesse diesmal nur 3 Tage dauert und Fachbesuchern vorbehalten bleibt. Die IFA soll in 4 eigenständige Veranstaltungen aufgesplittet werden. Die Teilnehmerzahl wird auf jeweils 1.000 pro Tag begrenzt. So seien die Abstandsregelungen gut einzuhalten, betonte IFA-Geschäftsführer Heitecker. Privatbesucher dürfen nicht auf das Messegelände. Das breite Publikum soll stattdessen virtuell, also per Internet, über die Neuigkeiten in der Unterhaltungselektronik- und Hausgerätebranche informiert werden. Im vergangenen Jahr zielte die Technikmesse 245.000 Besucher.
Carsten Zumack zur IFA 2020. Und um gleich 13.56 Uhr kommen wir nun noch zur Wirtschaftspresseschau. Im Mittelpunkt steht hier heute wieder die deutsche Fleischbranche, wo sich wegen schlechter Arbeitsbedingungen Corona-Infektionen häufen. Bundesarbeitsminister Heil fordert nun rasche Verbesserungen.
Dazu schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, wenn Arbeitsminister Heil Werkvertragsmodelle im Kernbereich der Schlachtindustrie verbieten will, ist das ein harter Schlag. Er hat aber gute Gründe, auch den, dass es den bisher nicht sehr schlagkräftigen Kontrollbehörden der Länder die Arbeit erleichtert. Außerdem ist Infektionsschutz in ökonomischer Hinsicht gefragt. Je schneller und härter die Probleme in der Fleischindustrie eingedämmt werden, desto größer ist die Chance, dass daraus kein politischer Hebel für neue Regulierungsrunden zulasten der ganzen Wirtschaft wird. Die Nürnberger Nachrichten machen andere Vorschläge. Schluss mit dem System des Outsourcens des Schlachtens an Subunternehmer. Stattdessen ordentliche Löhne, Förderung von biologisch wirtschaftenden Mastbetrieben und ein Verbot prophylaktischer Verabreichung von Antibiotika in der Tiermast. Das senkt die Fleischexportquote, mindert Steuereinnahmen für den Staat und macht Kotelett, Bratwurst und Hühnerbrust teurer. Sicherlich unpopulär, aber es wäre verantwortungsvolle Politik im Sinne aller Verbraucher. Für die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg wirkt die Corona-Krise in der Fleischbranche lediglich als Brennglas für vorhandene Missstände. Die Klage über Billigschweine aus Polen ist Jahrzehnte alt, die über Billigtrupps aus Osteuropa, die deutschen Schlachthöfe entern, dagegen neu. Und wer hätte sich vor der Entdeckung der Seuchenausbrüche je für die Arbeitsbedingungen und miesen Unterkünfte von Schlachtern interessiert? Kein Mensch. Die Berliner Zeitung hofft, dass sich nun etwas ändert. Dass Arbeits- und Menschenrechte über Lobbyinteressen siegen, Fairness und Gerechtigkeit über Geld und Macht. Dass die Politik von den Konzernen mehr als Selbstverpflichtungen fordert, dass sie auf Kontrollen und hohen Bußgeldern besteht. Und dass mehr als einzelne Abgeordnete und Ökoparteien sich jetzt gerade machen und verkünden, was nur logisch ist. Der Schnitzelpreis muss steigen. Er ist Wurzel des Problems. Zuletzt wendet sich die Mittelbayerische Zeitung aus Regensburg an die Verbraucherinnen und Verbraucher. 60 Kilogramm Fleisch isst der Durchschnittsdeutsche pro Jahr. Mit diesem übermäßigen Konsum haben wir dieses System sehenden Auges in Kauf genommen. Jeder sollte auf dem eigenen Teller beginnen, für sich selbst Lehren daraus zu ziehen.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Ute Meier begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einer Reportage über steigende Pflegekosten. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günther Hetzke.